Vorbereitung so bewusst wurde, dass es so etwas wie theoretisches Vertrauen ja gar nicht gibt. Also, wenn wir zeigen, dass wir einem Stuhl zum Beispiel vertrauen, also ihr vertraut jetzt alle diesen Stühlen, die ihr drauf sitzt, das zeigt ihr, indem ihr ganz praktisch euch mit eurem ganzen Gewicht draufgesetzt habt. Ich weiß nicht, wer von euch das aktiv heute Morgen durchgedacht hat, aber ihr vertraut diesen Stuhl hier in der Lenzkirche. Wenn du jetzt heute Morgen vor dem Stuhl angestanden wärst und gesagt hättest, theoretisch habe ich schon Vertrauen in diesen Stuhl, hättest du eigentlich mit dem gesagt, in Wort vertraue ich nicht auf diesen Stuhl. Also so etwas wie theoretisches Vertrauen gibt es nicht. Es gibt nur Vertrauen, das sich in ganz konkreten Situationen zeigt. Und mir ist das, seit ich Vater bin, noch viel mehr bewusst geworden. Meine Buben, die noch ein bisschen kleiner waren als jetzt sind, haben sie so gern gehabt, wenn ich sie genommen habe und aufgerührt habe. Es gibt ja so ein bisschen den Contest unter Vätern, wer kann das Kind höher rühren, oder? Und ich bin jedes Mal froh gewesen, wenn ich ihn wieder gefangen habe, mein Bub. Und dann war immer, Papi, nochmal, höher. Papi, kannst du nicht noch höher? Also, die haben mir hundertprozentig vertraut in dieser Situation. In der Situation. Das ist nicht theoretisches Vertrauen, das ist ganz praktisches Vertrauen. Und mir wäre ja auch nie in den Sinn gekommen, meinen Bub aufzurühren und dann den Schritt auf die Seite machen und zu schauen, was passiert, wenn er wieder runterkommt, oder? Also, Vertrauen zeigt sich immer ganz konkret in einer Situation. Und es gibt nichts solches wie theoretisches Vertrauen. Und mit dem sind wir bei dem Thema von heute Morgen. Und da hast du auch etwas gehört vom Roland, das sehr gut passt. Wir schliessen heute die Predigtreihe ab, wo wir den Januar durch uns damit beschäftigt haben, mit dem Thema vom Leiden, mit der Wüste, in der Wüste, Gott begegnen im Leiden. Und wir haben gesehen in den vergangenen Wochen, wie zum Beispiel die Hagar, eine ganz beeindruckende Frau, die im Leiden, in der Not, ihren Weg weitergegangen ist. Oder wir haben gehört vom Hiob, der ganz ehrlich, ganz echt vor Gott geklagt hat und sein Leiden zum Ausdruck gebracht hat. Oder wir haben von Jesus gehört, letzte Woche, der brüllt hat, der trauert hat im Angesicht vom Tod, im Angesicht vom Leiden. Und so beim Umgang mit Not und Leiden kann man entweder mehr eben auf das verweisen und sagen, hey, eben, lies mal die Klagepsalmen, schau mal beim Hiob, schau mal beim Jeremia. Die haben geklagt, die haben ihre Emotionen, ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht. Und man kann mehr auf das verweisen und sagen, das ist wichtig. Im Leiden dürfen wir die Emotionen, die Gefühle zum Ausdruck bringen vor Gott. Und dann gibt es mehr so die andere Seite, wo sagt, Leute, die sagen, hey, im Leiden, in der Not, musst du trotzdem Gott vertrauen. Und vielleicht spürt ihr, dass beides ein bisschen eine Spannung ist. Aber ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich glaube, in den Wüstenzeiten braucht es einerseits die Möglichkeit, dass wir unsere Trauer, unsere Wut, unsere Klage dürfen zum Ausdruck bringen vor Gott, dürfen ehrlich sagen, was uns beschäftigt. Und gleichzeitig ist die Bibel da, wo uns immer wieder auffordert und zeigt, dass wir Gott sollen vertrauen, auch in diesen Wüstenzeiten, auch in der Not und im Leiden. Und eine ganz, ganz wichtige Aussage zu diesem Thema finden wir beim Paulus im Römerbrief, die ganz berühmte Vers oder Wort aus Römer 8, 28, was heißt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine steile Aussage. Wir sollen Gott vertrauen, dass alles, was uns passiert, zum Besten dient. Und das ist eine schwierige Aufforderung. Wirklich. Das ist eine schwierige Aufforderung. Und vielleicht hockst du heute da und denkst, wie soll das aussehen? Wie soll das ganz konkret möglich sein, Gott in allem zu vertrauen? Und ein faszinierendes Beispiel oder eine faszinierende Auslegung von diesem Vers ist eigentlich die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Und wir schauen uns die heute ein bisschen näher an. Und wir werden durch die ganze Geschichte durchgehen. Das sind viele Kapitel, also wir werden ziemlich schnell durch die Geschichte durchgehen. Aber wenn du daheim dann mal Zeit hast, vielleicht hast du ja dann Ferien in der nächsten Zeit, lies doch die Geschichte mal durch. 1. Mose 37 bis 50, 13 Kapitel, 14 Kapitel, die Geschichte erzählen von dem Josef. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass Gott grösstenteils in dieser Geschichte nicht auftaucht. Es ist eigentlich die Geschichte von einem unsichtbaren Gott. Die Geschichte fängt eben an, 1. Mose 37, mit dem Jakob. Der hat 12 Söhne gehabt und einer davon war eben Josef. Und dann heisst es dort, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Heute würden wir irgendwie sagen, er hat ihm eine Xbox oder so geschenkt. He? Seine Brüder, einfach, dass wir ein bisschen Kleider sind jetzt heutzutage nicht ganz gleich angesagt. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Wir würden wahrscheinlich heutzutage so eine Beziehung, wie sie da beschrieben wird, als eine toxische Familienbeziehung bezeichnen. Also da ist etwas ziemlich vergiftet in dieser Familie. Die Geschichte ist so, der Jakob, der hat zwei Frauen gehabt, zwei Ehefrauen, Rahel und Lea. Er hat Rahel aber viel lieber gehabt. Rahel hat ihm aber nur zwei Söhne geschenkt und beim zweiten Sohn, der geboren ist, Benjamin, ist sie sogar gestorben. Und der Jakob trägt ganz viel dazu bei, zu dem vergifteten Familienklima, weil er bevorzugt den Josef und den Benjamin. Und die anderen Brüder, die haben sich die Liebe vom Vater auch gewünscht, aber er bevorzugt ganz offensichtlich den Josef. Und dann, kurze Zeit später, hat der Josef zu allem Übel auch noch so Träume. Und er kann sie nicht für sich behalten, er erzählt seinen Brüdern. Und in diesen Träumen sieht der Josef, wie seine Brüder und sein Vater sich vor ihm verbeugen. Wie sie ihn ehren. Und also, dass er über sie wird herrschen. Und die Reaktion der Brüder ist nicht sehr überraschend. Das heisst dann, Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Und ganz ehrlich, die Träume offenbaren etwas vom Herz von Josef, was ganz tief in ihm los ist. Er fühlt sich nämlich den anderen überlegen. Das, was der Vater ihm zeigt, als ich bevorzuge dich, das hat Josef zu einem Lebensstil gemacht. Er fühlt sich überlegen und seine Brüder fangen ihn an hassen. Und das ganze Familiensystem wird immer mehr von dem zerstörerischen Muster von Hass und Ablehnung geprägt. Das ist mal die Situation. Und dann geht eine riesige Leidensgeschichte los für den Josef. Viele von euch kennen die Geschichte, ich fasse sie kurz zusammen. Der Josef geht seine Brüder besuchen, die gerade am Schafhüten sind. Und dort nutzen sie ihn in der Abgeschiedenheit, nutzen sie die Situation, rühren ihn in einen Brunnen rein, in einen trockenen und verkaufen ihn kurz darüber ab an Händler, die auf dem Weg sind auf Ägypten. Und dort wird er als Sklave verkauft in ein Haus vom Potiphar, das ist ein riesiges Anwesen. Er wird dort Sklave, schafft sich auf, so in der Verwaltung und wird der Chef sozusagen vom ganzen Haus. Dann wird er von der Frau vom Potiphar fälschlicherweise beschuldigt und landet im Gefängnis. Irgend in einem Loch in Ägypten. Dort trifft er zwei von den Dienern vom Pharao. Die haben einen Traum, den sie nicht verstehen können. Der Josef kann ihnen das erklären mit der Hilfe von Gott. Und sagt noch, hey, denkt an mich, wenn ihr rauskommt. Die kommen raus aus dem Gefängnis, aber vergessen den Josef. Und das ist so wie der Tiefpunkt der ganzen Geschichte. Der Josef jahrelang vergessen irgendwo in einem Loch von einem Gefängnis in Ägypten. Und dann wendet sich das Blatt. Der Pharao nämlich hat auch einen Traum ein paar Jahre später. Und der eine Diener erinnert sich, aha, ich habe doch da einen gekannt, der das auslegen konnte. Der Josef kommt aus dem Gefängnis, erklärt dem Pharao, was das mit dem Traum auf sich hat und wird kurzerhand zum zweiten Mann von Ägypten gemacht, der verhindert, dass das Volk an einer schrecklichen Hungersnot wird sterben. In dieser Zeit, wo dann die Hungersnot ist, uns genug Vorrat hat, weil der Josef vorgesorgt hat, kommen die Brüder vom Josef wieder. Josef erkennt sie sofort, gibt sich aber nicht zu erkennen, sondern will zuerst mal noch testen, ob jetzt seine Brüder sich auch verändert haben. Und man merkt dann im Verlauf der Geschichte, ja, da ist etwas passiert im Leben von diesen Brüdern. Sie reagieren nicht mehr gleich, ihr Charakter hat sich verändert und dann gibt sich der Josef zu erkennen. Und später kommt dann auch der Jakob wieder dazu und es passiert eine erstaunliche Familienversöhnung, wo man nie hätte gedacht, dass das möglich ist. Das ist so in etwa die Geschichte, ganz kurz. Und wenn man die Geschichte so durchliest und das Ende vielleicht noch nicht kennt, dann fragt man sich an verschiedenen Stellen, wo ist eigentlich Gott in dieser Geschichte? Er wird wie nirgends erwähnt. Und das Gebet, der Josef hat ganz sicher gebetet, als er in dem Loch unten war und unter im Gefängnis war. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum greift Gott denn dort nicht ein? Wieso erhört er die Gebet vom Josef nicht? Und über die ganze Geschichte gesehen, glaube ich, ist die faszinierende Antwort, ich habe es mal so formuliert, Gott ist in all diesen Jahren nicht abwesend gewesen oder unsichtbar, sondern er ist im Verborgenen am Werk gewesen. Gott ist der Gott, der im Verborgenen am Werk ist. Und Theologen haben darauf hingewiesen, dass es in dieser Geschichte ja unglaublich viel Zufall braucht, dass die Geschichte so rauskommt, wie sie rauskommt. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Es braucht den Zufall, dass der Jakob überhaupt seinen Sohn losschickt. Zu denen. Also wie der Josef überhaupt auf Ägypten kommt, sind so viele Zufälle. Der Jakob schickt ihn zu den Brüdern. Die Brüder sind schon weg. Der Josef irrt mal so ein bisschen in der Gegend um und dann heisst es dort im Vers 11, als Josef dort auf den Feldern umherirrte, traf er einen Mann. Was für ein Zufall. Was suchst du? Fragte dieser ihn. Also das schon mal, der läuft um, trifft einen Mann, jetzt wird es noch besser. Der Mann sagt, also der Josef fragt dann, hast du meine Brüder gesehen? Und der sagt, ja. Ich meine, was ist das für ein Zufall? Ja, sagte der Mann, aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten. Josef folgte seinen Brüdern nach Dothan und fand sie dort. Also stellt euch mal diesen Zufall vor. Der Josef trifft in der Einsamkeit irgendeinen Mann und der irgendein Mann hat gerade die Brüder vom Josef vorher getroffen und hat gerade noch überhört, dass die nach Dothan gehen. Der Josef geht ihnen nach und dann ist nochmal ein Zufall, dass in dem Moment, wo der Josef dann in dieser Zisterne, in dem Loch drin ist, der Ruben, der älteste Bruder, weg ist, weil der Ruben hat das verhindern, dass man den Josef verkauft. Der Ruben ist zufälligerweise gerade weg. Und wo die Händler kommen, verkaufen die anderen Brüder den Josef auf Ägypten. Also das sind so viele Zufälle, dass der Josef überhaupt auf Ägypten unterwegs ist. Und dann in Ägypten gehen die ganzen Zufälle weiter. Wäre der Josef nicht fälschlicherweise von dieser Frau Potiphar beschuldigt worden, wäre er gar nicht in dem Gefängnis gelandet, wo er die Diener vom Pharao getroffen hat, die zufälligerweise auch gerade ein Seich gemacht haben und im gleichen Gefängnis gewesen sind. Und dann hätten die, wenn sie den Josef im Gefängnis gar nicht getroffen hätten, später gar nicht können dem Pharao sagen, ja, es gibt da einen, der Träume deuten kann. Also seht ihr, wie viele Zufälle in dieser Geschichte sind, dass es am Schluss so aufgeht, wie es aufgeht. Und über diese ganze Geschichte hat Tim Keller in seinem Buch über das Leiden, hat er das so formuliert, da sieht man ein theologisches Wort drin, wo in dieser Geschichte sehr schön dargestellt wird, nämlich, er sagt so, Gott ist souverän und hat alles unter Kontrolle. Gleichzeitig haben Menschen ihren freien Willen und sind verantwortlich für ihre Entscheidungen. Und ich weiss, da geht nicht in unseren Kopf hinein. Aber in dieser Geschichte sehen wir genau da. Es hat ganz viele Menschen, die eine falsche Entscheidung nach der anderen treffen. Und die sind verantwortlich zu machen für ihre Entscheidungen. Wir können in unserem Leben nicht Entscheidungen treffen und sagen, es war Gott. Wir haben einen freien Willen und treffen Entscheidungen. Aber in dieser Geschichte von Josef sehen wir, dass an jedem Detail, an jedem Punkt Gott seine Hände im Spiel hat, uns so führt und wendet, dass es am Schluss ein gutes Ende nimmt. Und die Geschichte von Josef zeigt uns das sehr eindrücklich. Dass gleichzeitig Gott souverän ist und gleichzeitig wir Entscheidungen, einen freien Willen haben und Entscheidungen zu treffen haben, wo wir verantwortlich gemacht werden dafür. Und ich glaube, das bringen wir uns im Kopf fast nicht zusammen, aber in dieser Geschichte sehen wir, wie sich das ganz praktisch zeigt. Und was ich spannend finde in dieser ganzen Geschichte von Josef, ist, dass Gott wie noch grössere Ziele hat. Gott hat Ziel und er erreicht dir durch die Geschichte. Und hätte Gott die Gebet von Josef erhört, dort in diesem Brunnen oder später im Gefängnis. Und hat er sie so erhört, wie der Josef betet hat. Er hat wahrscheinlich gebetet, Gott, befreie mich, bring mich zurück zu meiner Familie, schenke, dass mein Leben so weitergeht, wie es bis jetzt war. Wenn er die Gebete so erhört hätte, wie der Josef sie betet hat, wäre nie das passiert, dass am Schluss ein ganzes Volk gerettet worden wäre. Und dass auch die Familie von Jakob überlebt hätte. Und da nochmal der Tim Keller, der es so formuliert, er sagt, Gott hörte und beantwortete die Gebete von Josef um Befreiung, Rettung und Erlösung, aber nicht auf die Art oder in der Form oder zu jenem Zeitpunkt, für die Josef gebetet hatte. Also Gott hat die Gebete erhört, aber in einer anderen Form und anderen Zeit. Jetzt, was sind denn, sagen wir mal, die grösseren Ziele von Gott in dieser ganzen Geschichte? Da möchte ich euch schnell ein bisschen aufzeigen. Das Erste ist, dass es um veränderte Herzen gegangen ist. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich der Josef im Verlauf dieser Geschichte verändert. Angefangen bei einem überheblichen, arroganten Jüngling, der das Gefühl hat, alle anderen müssen sich ihm unterordnen, hin zu einem demütigen, dienenden, standhaften Mann. Zum Beispiel arbeitet er ganz hart in dem Haus von Potiphar. Er macht die Arbeit so gut, dass es seinem Chef auffällt. Und gleichzeitig lässt er sich nicht ein auf die mögliche Affäre mit dieser Frau Potiphar, die er sich hätte ja können vielleicht gönnen. Denn im Gefängnis kümmert er sich um die beiden Diener vom Pharao in einem Ausmaß, wie er es gar nicht hätte müssen. Er fragt sie, wie es ihnen geht und so weiter. Also macht so ein bisschen Seelsorge mit ihnen. Das war eigentlich nicht in der Job Description von seiner Aufgabe im Gefängnis. Also er macht mehr als das, was von ihm verlangt wird. Oder nachher, wo er das ganze Volk rettet von der Hungersnot, spürt man etwas davon, dass es nicht nur noch um sein eigenes Wohl und sein Ansehen geht, sondern er hat jetzt eine Vision, würde man sagen, heutzutage für das Volk zu retten. Er hat die Aufgabe, die weit über sein eigenes Wohl, weit über seine eigene Familie ausgeht. Also da sehen wir etwas, wie Gott über die Jahre sein Herz verändert hat, von innen aus zu tiefst. Und am Schluss, ganz am Ende, sieht man in einer Aussage etwas von dieser Reife und von der Veränderung, die er erlebt hat. Er sagt ganz am Schluss, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Also der Josef hat über die Jahre ein erstaunliches Vertrauen auf Gott entwickelt. Auch in dem Gefängnis, dort im Loch, wo er jahrelang nichts von Gott gehört hat, ist das Vertrauen irgendwie nicht weg gewesen. Und eben, wie gesagt, sein Leben hat sich nicht nur noch um sich selber gedreht, um das, was für ihn gut ist und das, was er sich wünscht, sondern er hat plötzlich eine Vision bekommen für die anderen. Er hat sein Leben angefangen einsetzen zum Wohl von anderen. Also da ist ganz fest, ganz massiv etwas passiert an seinem Herz. Und das ist eines der Ziele von Gott. Er will veränderte Herzen bewirken im Leben von Menschen. Das Zweite ist, dass Gott sich versöhnte Beziehungen wünscht. Das sollte jetzt so eine Familie darstellen. He? Versöhnte Beziehungen, versöhnte Familienbeziehungen. Wo Brüder dann endlich irgendwann mal auftauchen in Ägypten, weil sie eben Essen brauchen, dort ist es ja so, dass der Josef dann sich nicht sofort zu erkennen gibt. Also er sagt nicht, ah, heute zusammen, hey, schön, sind ihr da, ich bin der Josef, sondern er testet sie. Und das ist nicht zu verstehen als eine Strafe, also er will seinen Brüdern jetzt nicht etwas umgeben von dem, was sie ihm angetan haben, sondern er will schauen, ob sich etwas verändert hat. Er hat selber erlebt, wie sein Herz sich verändert hat. Und jetzt will er wie schauen, ob seine Brüder sich auch verändert haben. Und es gibt ja dann die Geschichte, wo er sie beschuldigt von verschiedenen Sachen und so. Und was man merkt, ist dann, dass die Brüder jetzt nicht mehr untereinander Streit haben und sich gegenseitig bloßstellen, sondern sie kämpfen füreinander. Sie stehen zueinander. Und dort merkt dann der Josef etwas davon, dass auch sie sich verändert haben. Und dann die Szene, wo der Josef sich dann tatsächlich zu erkennen gibt, die ist tief berührend. Ich lese euch die kurz vor, das sind drei Verse aus dem 1. Mose 45, dort heisst es: Dann brach er in Tränen aus und weinte laut, sodass es die Ägypter hörten, und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Und im Weiteren wird dann eben die ganze Familie kommt wieder zusammen. Der Vater kommt dann auch nach Ägypten. Und es passiert, wie ich schon gesagt habe, eine erstaunliche Versöhnung von dieser Familie. Und das ist ein weiteres grosses Ziel von Gott in dieser Welt. Er wünscht sich nicht nur, dass sich Herzen verändern, sondern dass sich Beziehungen versöhnt werden. Besonders auch gerade Familienbeziehungen. Und das Dritte, dem habe ich mal soziale Gerechtigkeit gesagt. Gott hat das Ziel von sozialer Gerechtigkeit. Das ist jetzt ein Begriff, den man so in der Bibel nicht findet, aber es geht um Brot. In all dem Innen sehen wir, dass Gott es nicht einfach egal ist, was auf dieser Welt passiert. Gott hat schon immer ein Herz gehabt für die Armen. Gott hat immer ein Herz gehabt für die, die am Rand stehen, die kein Essen haben, für die, wo es schlecht geht. Und in all dem Innen sehen wir, dass der Josef oder dass Gott durch den Josef ein ganzes Volk, eine ganze Region rettet vor einer Hungersnot. Und für den Josef ist immer klar, dass Gott ihn nach Ägypten gebracht hat, weil er ein grösseres Ziel hatte. Weil er das zum Ziel hatte, das Land, das Volk, die Region zu retten. Und der Josef hat eine Position erreicht als zweithöchster Mann von Ägypten, wo er nicht einfach nur zu seinem Vorteil braucht. Also sein Wohlstand, all das, was ihm gegeben ist, dann plötzlich, wo sich das Blatt wendet in seinem Leben, braucht er nicht nur zu seinem Vorteil, sondern er braucht es, damit Hunderttausende Essen haben, damit Hunderttausende gerettet werden. Einfach so ein paar, vielleicht gibt es noch mehr, aber einfach mal drei von diesen Zielen von Gott, die wir sehen in dieser Geschichte. Gott wünscht sich veränderte Herzen. Gott wünscht sich versöhnte Beziehungen. Gott wünscht sich, dass man sich um die Armen kümmert, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, dass nicht einfach die Armen immer reicher und die... die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Genau, so umgekehrt, ja. Und all das erreicht Gott in dieser Geschichte durchs Leiden. Durchs Leiden von Josef, durchs Leiden von dieser ganzen Familie erreicht Gott diese Ziel. Das müssen wir uns zuerst einmal bewusst werden. Und ich möchte heute einfach mal die Frage in den Raum stellen: Vertrauen wir darauf, dass Gott durch unsere eigenen Wüsten und Leidenszeiten vielleicht noch grössere Ziele erreichen will, als die, die wir gerade so vor Augen haben? Könnte es sein, dass Gott mit dir durch eine schwierige Zeit durchgeht, weil er noch grössere Ziele hat in deinem Leben? Als dass du gerade so ein schön abgeschlossenes und überschaubares gutes Leben hast. Und könnte es sein, dass wenn Gott aktuell gerade deine Herzensgebete und Herzensbitten vielleicht nicht so beantwortet, wie du dir es vorstellst, dass er nicht einfach abwesend ist, sondern dass er im Verborgenen am Werk ist. An einem von diesen grösseren Zielen für dein Leben. Hey, lasst uns unser Vertrauen auf Gott nicht aufgeben. Weil Gott ist am Werk. Gott ist im Verborgenen am Werk. Und Gott hat vielleicht noch grössere Ziele in deinem Leben und mit deinem Leben. Und vielleicht denkst du jetzt, ah, das ist alles ganz schön und nett und so und macht irgendwie auch noch Sinn. Aber ich habe es vorher schon gesagt, es gibt nichts Solches wie theoretisches Vertrauen, oder? Und die Frage ist doch, was bedeutet das jetzt ganz konkret für unser Leben? Was bedeutet es, Gott zu vertrauen in den konkreten Situationen? Und ich glaube, der Josef gibt uns da auch noch mal ein paar konkrete Hinweise. Und mit denen möchte ich euch noch weitergeben. Das Erste, was wir sehen im Leben von Josef, ist, dass er im Gespräch bleibt mit Gott. Über die ganze Zeit hinweg scheint sein Vertrauen auf Gott nicht verloren gegangen zu sein. Und es scheint, wie wenn die Beziehung zu Gott immer noch intakt gewesen wäre, sogar am Tiefpunkt von seiner Leidensgeschichte. Dort nämlich im Loch, im Gefängnis von Ägypten, lesen wir, dass er eben ins Gespräch ist mit diesen zwei Gefangenen, die Diener vom Pharao. Und dort heisst es, sind eben schlecht geschlafen und er macht dann auch ein bisschen Seelsorge mit ihnen. Und dann heisst es, sie antworteten: Wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten. Jetzt achtet auf die erste Antwort von Josef. Er sagt, nur Gott kann Träume deuten. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Also der Josef scheint so eine intakte Beziehung zu Gott, dass er in dem Moment das volle Vertrauen hatte, dass Gott ihm dann schon wird zeigen, was die Träume bedeuten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer von uns hat im Moment gerade so eine nahe Beziehung zu Gott, dass wenn jemand ihm einen Traum erzählt, dass er gerade würde sagen, hey, ja, das ist Gott, der dir etwas sagen will. Also da sehen wir etwas, wie nahe der Josef mit dem Gott von Israel unterwegs war, obwohl er allen Grund hatte, zu sagen, du weißt was, der Gott, der hilft mir doch nie, der hört meine Gebete nie, der lässt mich da in diesem Loch hinein verrotten. Aber das scheint nichts geändert zu haben am tiefen Vertrauen, an der nahen Beziehung von Josef zu Gott. Und wie sich unser Vertrauen ganz konkret zeigt, im Leiden oder in der Situation, ist, dass wir immer noch ganz konkret unsere Bitten zu Gott bringen. Weißt du, versteht ihr? Es gibt die Momente in unserem Leben, oder? Da haben wir vielleicht für etwas Konkretes gebetet, für Heilung, für Versorgung, für was auch immer. Und vielleicht hat Gott nicht so erhört, wie wir es gedacht haben. Und was dann passieren kann in unserem Leben, ist, dass wir unsere Erwartungen an Gott abschrauben und dann tönen unsere Gebete nicht mehr, Gott, wir bitten dich um Heilung für die und die Person, sondern dann tönt es, Gott, schenk doch, dass es irgendwie gut kommt. Und wir beten nicht mehr konkret, weil wir Angst haben davor, dass wir enttäuscht werden. Aber der Josef ist so nah mit Gott dran in Verbindung gewesen. Und das ist ein Zeichen von konkretem Vertrauen, wenn wir immer noch als erste Reaktion zu Gott gehen. Denn wenn irgendetwas passiert in unserem Leben, dass wir immer noch beten, dass wir immer noch bitten, auch wenn wir vielleicht Gott im Moment gerade nicht verstehen, auch wenn Gott vielleicht im Moment gerade unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es uns erhofft haben. Also das ist das Erste, im Gespräch bleiben, ganz konkret, weiter beten. Das Zweite, im Leben von Josef, was auffällt, ist, dass er ein Mann war, der das Richtige da hat. Die unsägliche Szene dort im Haus mit der Frau Potiphar, wo sie Interesse gezeigt hat an ihm, hätte er ja auch ganz anders reagieren können. Er hätte können sagen, du, schau mal, jetzt passiert mir so viel Müll im Leben, ich gönne mir ein paar nette Stunden mit dieser Frau, wie auch immer sie ausgesehen hat, aber ich gönne mir ein paar nette Stunden mit dieser Frau, weil weisst du was, ein bisschen Trostpflaster in meinem Leben habe ich mir also schon verdient in diesen Wüstenzeiten. Und schau, das ist eine grosse Gefahr, wenn wir durch Wüstenzeiten durchgehen, dass wir uns Trostpflaster gönnen, die uns eigentlich überhaupt nicht gut tun. Und es gibt heutzutage so viele Trostpflaster. Von Essen, über Internet, zu Pornografie, zu Fernsehserien, was auch immer. Und alles können wir immer ganz gut begründen und sagen, ja weisst du, ich darf mir doch auch mal etwas gönnen. Die Frage ist, ist es das Richtige für dich in dieser Situation? Und der Josef bleibt standhaft und gönnt sich das Trostpflasterli nicht, das wäre vielleicht nie rausgekommen. Oder? Das wäre vielleicht nie rausgekommen. Aber er gönnt sich das Trostpflästerli nicht, weil er überzeugt ist, dass er immer noch auf Gott vertraut. Und unser Vertrauen zeigt sich in einer konkreten Situation, wenn wir eben das Richtige tun, auch wenn niemand uns sieht. Nicht nur dann, wenn die Leute zuschauen, nicht nur dann, wenn die Leute um sind, sondern im Geheimen, wenn wir dort das Richtige tun, dann haben wir unser Vertrauen auf Gott gezeigt. Und das Dritte noch, was ich auch sehr faszinierend finde beim Josef, ist, dass er keine Rache nimmt. Ganz am Schluss dann in dieser Geschichte, eben der stirbt oder Jakob. Und die Brüder haben plötzlich Angst, weil sie denken, jetzt ist unser grosser Vater nicht mehr da, der geschaut hat, dass immer alles läuft, wie es sollte. Was passiert jetzt? Und sie haben Angst, dass der Josef sich rächt. Und seine Antwort ist dann, 1. Mose 50, 19, aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Und mit dem sagt er, ich bin nicht der Richter. Ich werde mich nicht rächen an euch. Und versteht ihr, auch das ist eine Herausforderung in einer Wüstenzeit. Dass wir uns vielleicht wettet rächen an Leute, die uns etwas angetan haben. Denen endlich mal eins umgeben, die uns das und das angetan haben. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, konkret vertrauen, dann sagen wir, ich räche mich nicht. Gott ist der, der wird schauen. Ich räche mich nicht. Vertrauen heisst, im Gespräch bleiben mit Gott. Vertrauen heisst, das Richtige tun, wenn Gott, auch wenn niemand mich sieht. Vertrauen heisst, ich nehme keine Rache von mir aus. Und ich werde mit dem zum Schluss kommen und einfach noch den Link machen, dass nicht nur der Josef, sondern dass Jesus selber so einen Weg gegangen ist. Dass Jesus diese Art von Vertrauen noch auf viel schönere, noch viel, sagen wir, extremere Art gezeigt hat. Jesus ist auch verraten worden von seinen Brüdern. Er ist auch im Stich gelassen worden von seinen Freunden. Er hat auch Gott gebeten, dass er etwas an ihm vorbeigehen lässt. Er hat gebeten, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Und Gott hat das Gebet nicht erhört. Und wo Jesus dann am Kreuz gehangen ist und seine Freunde alle weg sind, dort hat sich wahrscheinlich der eine oder andere auch gefragt, hallo, was kann aus dem jetzt noch gut werden? Der möchte gern Messias endet an einem Kreuz. Was wird jetzt aus dem noch gut werden? Und aus dieser grössten Niederlage ist der grösste Sieg geworden. Und ich habe es mal so formuliert, der Sieg von Jesus am Kreuz ist durch die Niederlage gekommen. Und ich glaube, das ist ein Muster, das Gott ganz gern auch in unserem Leben weiterverfolgt. Gott erreicht auch in unserem Leben oftmals durch die Schwächen durch neue Stärken. Und auch Jesus hat Gott müssen vertrauen, dass durch seinen Tod durch etwas Gutes entsteht. Und ich möchte dir die Frage heute einfach mitgeben und nimm sie doch mit, wenn du dann auch vielleicht mal Ferien hast oder mal eine Zeit, wo du kannst dir so ein bisschen Gedanken machen über dein Leben. Frag dich, wie sieht dein konkretes Vertrauen auf Gott aus? Hast du nur theoretisches Vertrauen in Gott? Oder ist das konkret und praktisch? Bettest du noch für Anliegen? Bist du noch konkret im Gespräch mit Gott? Oder ist das alles nur noch so ein bisschen Theorie? Tust du das Richtige? Oder versuchst du das Richtige zu tun, auch wenn niemand dich sieht? Und nimmst du, verzichtest du auf Rache, auch wenn du dich könntest rächen? Ich hätte dir Fragen mitgeben. Und noch beten. Vater im Himmel, wir sind so froh, dass wir dir vertrauen dürfen. Und wir sind so froh, dass du der Vater bist, der nie auf die Seite stehen würde, auch wenn wir gerade das Gefühl haben, wir fliegen durch die Luft und wissen nicht, wo es endet. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Weg vom Vertrauen selber gegangen bist. Dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, dass durch die Niederlage der Sieg kommt. Dass durch die Schwäche die Stärke entsteht. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt einfach ein, in den Moment hinein, in unsere Gemeinschaft hinein. dass du der bist, der unser Vertrauen neu stärkt, dass du der bist, der uns auch neu zeigt, was es konkret bedeutet, dir zu vertrauen. Zeigt uns auf, wo dass wir sollen und dürfen auf dich vertrauen. Auch wenn wir vielleicht gerade eine Zeit von der Wüste durchmachen, vielleicht gerade so viel nicht verstehen. Heiliger Geist, komm du und stärk du unser Vertrauen. Zeig du uns Schritte, die wir gehen dürfen im Vertrauen auf dich. Amen.